In der Geschichte Abrahams kommen wir heute an das Kapitel 23, 1. Mose 23. Der Tod Sarahs, der Ehefrau von Abraham. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kirjat Arba, das ist Hebron im Lande Kanaan. 1929 wurde ja die kleine jüdische Gemeinde in Hebron durch ein blutiges Attentat der dortigen Araber ausgelöscht. 1967 haben Juden dort wieder sich angesiedelt, einen Kilometer vor Hebron, und haben wieder die Siedlung Kirjat Arba gegründet. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns, begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begrabest. Jetzt müssen Sie wissen, wie das bei den Erdölscheichs ist. Also, und wenn Sie im Bazar handeln, wenn da Ihnen ein Geschenk gemacht wird, höchste Vorsicht, wir Schwaben, wir schieben ja alles in die Taschen, aber mit dem haben selbst Araber nicht gerechnet. Aber das ist kein richtiges Geschenk, sondern das heißt, im Grund kannst du es nur auf Gastbasis bei mir haben. Und deshalb nimmt Abraham ja dieses Geschenk nicht an. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zohars, dass er mir gebe seine Höhle in Machpelah, die am Ende seines Ackers liegt. Er gebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Ephron aber saß unter den Hethitern, da antwortete Ephron der Hethiter dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre mir zu. Ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volkes, um deine Tote dort zu begraben. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, so dass das Volk des Landes es hörte, und sprach: Willst du ihn mir lassen, so bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Diese Geschichte wurde vor Jahren noch einmal vom israelischen Botschafter bei der UNO ausgegraben, weil die Araber immer gesagt haben, es gäbe ja keinerlei vertragliche Grundlage. Dann sagte er, wir haben sogar eine 3000 Jahre alte Abschrift eines Kaufvertrages, dass dieses Land uns gehört. Ephron antwortete Abraham und sprach zu ihm: Mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das aber zwischen mir und dir? Das ist ein Wahnsinnspreis, müssen Sie wissen, 400 Schekel, das ist unbezahlbar. Aber das ist eben die schöne Art des Handelns, dass man sagt, was ist das bloß zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Abraham gehorchte Ephron und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter: 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war. So wurde Ephrons Acker in Machpelah östlich von Mamre Abraham zum Eigentum bestätigt, mit der Höhle darin und mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpelah, östlich von Mamre, das ist Hebron im Lande Kanaan. So wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Es gehört zu meinen Kindheitseindrücken, wie in der Nachbarschaft eine Frau, die wir gut kannten, gestorben war. Und wir hatten das noch nie so richtig mit Bewusstsein registriert. Und als wir dann mit der Mutter diesen Mann trafen, Da standen wir da und guckten, wie der jetzt zurechtkommt in seiner Trauer. Und das hat sich mir unauslöschlich eingeprägt, wie dieser Witwer, der gerade von den vielen Behördengängen zurückkam, nur ganz traurig und feierlich sagte zu meiner Mutter: Wisset sie, Sterbe ist eine teure Sache. Das klingt so, aber es war schon vor 3000 Jahren beim Abraham so. Und Sie brauchen keine Angst jetzt zu haben, dass ich vom Sterben rede. Ich möchte heute vom Leben reden und darum haben wir das Thema draufgesetzt, was einem Abraham die Sarah bedeutete und was das sein kann, wenn man heiratet. Denn der Abraham, der holt seinen Geldbeutel raus und zahlt selbst den irrsinnigen Wucherpreis, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich nachher darüber zu beklagen, weil das ihn seine Frau wohl wert war. Und dann spielt Geld überhaupt keine Rolle. Ein Liebesbeweis eines großen Gottesmannes. Er zahlt, weil er eine Grabstätte braucht, aus Liebe für seine Sarah. Aber das Begräbnis an sich soll uns heute nur am Rande beschäftigen. Mein erster Punkt: wenn Gott Menschen zusammenführt. Wir haben heute auch als Gemeinde immer wieder Schwierigkeiten, wenn wir junge Paare trauen. Und seit langem beschäftigt mich das, wie ich das einmal vor der Gemeinde ausbreiten kann. Es gibt immer wieder Not, dass selbst Teilnehmer aus dem Gottesdienst kommen und mich bitten, ich soll sie trauen. Und wenn wir dann reden, dann hören wir, sie leben schon lange zusammen. Und jetzt wollen sie auch noch die Trauung. Ich sage, was soll das? Wir können gerne eine stille Nachtrauung machen. Aber die wollen ja was ganz anderes. Die wollen das festliche Gepränge. Und ich habe manchen aus Gewissensgründen nur vor den Kopf stoßen können und sagen können, ich verweigere die Trauung. Nicht, dass ich irgendjemand richten will, sondern ich habe den Eindruck, da sitzen junge Leute da, die wissen gar nicht, was das ist. Es ist doch was anderes, als wenn sich Tiere paaren. Das Erste muss doch sein, dass Gott Menschen ruft, dass Gott über der Bindung von zwei Menschen überhaupt die Richtung angibt. Wir sind doch nicht die, die Gewissen erforschen und die irgendjemand richten oder hineinleuchten und sein Leben beurteilen. Aber wenn das so offenkundig ist wie in unseren Tagen, dann sollten wir wieder den Mut haben, deutlich zum Ausdruck zu bringen, die Trauung ist gar kein festliches Gepränge, sondern sie hat ihre Größe durch den rufenden Gott. Wie war das denn bei Abraham und Sarah? Vielleicht hat irgendeine Romantik aus einer Ehe was ganz Verrücktes gemacht. Sie kennen doch all die Erwartungen, wie das ist, wenn zwei miteinander durchs Leben gehen. Die Wirklichkeit sieht doch ganz anders aus. Das ist ein hartes Leben, wo man miteinander Lasten trägt. Was hat die Sarah mit ihrem Abraham getragen? Die werden nicht immer einer Meinung gewesen sein. Das ist ja das Interessante, dass verschiedene Meinungen in einer Ehe zusammenkommen. Mann und Frau sind nicht nur körperlich verschieden, sondern auch in ihrem Denken, in ihrer Art, in ihrem Empfinden. Aber die beiden haben einen Ruf und das bindet sie zusammen. Gott hat sie gerufen, auszugehen aus ihrem Heimatland. Und für die Sarah war das ja noch viel, viel schwerer als für Abraham. Die Frau, die mit ihrem Gemüt dort bei ihrer Familie lebt, muss alles loslassen und muss aufbrechen. Und das kann man ja nicht nur, weil der Mann das will, sondern das muss man dann wirklich nur können, weil Gott es will. Und das ist die Frage auch in einer Ehe, nicht wer über wen gebietet, sondern ob Gott über beide gebieten kann. Und das finde ich das Schönste, wenn ein Ehepaar dann sagen kann, wir beugen unsere Knie beide vor dem lebendigen Gott. Und wir wissen beide, dass wir vor Gott täglich vielfach schuldige Menschen sind. Wir können nicht übereinander stehen, sondern einer diene dem anderen. Weil Gott uns gerufen hat, gehen wir den Weg, so wie Abraham und Sarah ihren Weg gehen. Es mag sicher auch andere Ehen geben, Ehen, die mehr aus Verlegenheit geschlossen werden, Ehen, die mehr Zeitvertreib sind. Ein Mann hat nur geheiratet, damit er nicht allein vor dem Fernseher sitzt, damit er irgendjemand um sich hat. Aber eine christliche Ehe ist was völlig anderes. Eine christliche Ehe, die hat am Anfang den Ruf Gottes, dass eine begrenzte irdische Lebenszeit gefüllt wird von Gott mit Aufträgen, mit Pflichten, mit Diensten. Und das schließt zwei Eheleute auch zusammen. Dann wissen sie, dass sie nicht um des anderen Willen Rücksicht nehmen müssen, sondern dass sie miteinander hören auf den Ruf Gottes. Und die Sarah hat, wenn man das immer noch jetzt einmal nachliest, manchmal sogar Gottes Weg besser verstanden als ihr Mann. Und das ist etwas Schönes, wenn das in ihrer Ehe auch so ist, dass sie sagen, wir können miteinander hören auf Gottes Wort und einer wird dem anderen zum Gehilfen, besser die Weisung Gottes zu verstehen. Bei Sarah war das ein inneres Einswerden. Sie wollte das wirklich von innen heraus und darum ging sie auch mit Abraham. Und dann bin ich immer wieder froh, dass das auch deutlich hier bei der Geschichte von Sarah dasteht. Es gibt ja kinderlose Ehepaare und die leiden oft sehr darunter und sagen, hat mich denn Gott verstoßen? Es wird ganz deutlich bei Sarah, dass auch ihre Ehe mit Abraham, auch ohne Kind, eine ganz große Bedeutung und Würde hat. Und es ist nicht so, dass sie unter einem Fluch steht. Sarah, die Kinderlose, eine von Gott Geliebte, eine von Gott Beschenkte. Und sie lebt im Glauben an den lebendigen Gott, an seine Zusagen, an seine Weisung. So wird sie auch in der Galerie der Glaubenszeugen bei Hebräer 11 erwähnt. Da ist Sarah aufgenommen, weil sie Gottes Verheißung traut und auf Gott baut und ihm treu bleibt. Es gibt ja bei Abraham manche andere, die sein Leben gekreuzt haben. Da war Lot, der Mitläufer. Sarah war keine Mitläuferin. Sarah hat im Innersten die Berufung geteilt. Und wenn man das nicht kann, würde ich gläubigen Christen raten, von einer Ehe abzusehen. Wenn sie nicht einen Ehepartner haben, mit dem sie das Innerste ihrer Berufung teilen können, lassen sie die Finger davon. Das ist Voraussetzung, damit Gott einen gebrauchen kann. Paulus spricht von dem Fall, auch wenn Menschen gläubig werden später und nur einer glaubt, dann sagt er, dann sei das nicht das Recht, die Ehe aufzulösen. Das will ich der Vollständigkeit halber nur erwähnen. Aber bei denen, wo die Wahl bevorsteht, möchte ich sagen, es ist ein irrsinniger Glaube, den man immer wieder findet, dass man denkt, man könne einen anderen bekehren in der Ehe. In der Ehe kann man einen nicht bekehren. Die Ehe ist kein Erziehungsinstrument. In der Ehe kann man nur lieben und den anderen akzeptieren, wie er ist. Und da kann man einen anderen auch nicht zum Glauben führen. Das ist ein besonderes Wunder, wenn das Gott hier und da einmal schenken sollte. Man muss das vorher wissen, was man will und was man wählt. Und so geht die Sarah mit Abraham durchs Leben. Es ist gut, vielleicht noch an die Ketura zu erinnern. Es steht ja in der Bibel, dass Abraham später noch einmal geheiratet hat, eine Frau namens Ketura, von der die Midianiter abstammen. War mal in einer Gemeinschaftsstunde und dort hat der Elektroingenieur, der das Wort auslegte, mir so eine schöne Hilfe gegeben. Das hatte ich da noch nie gehört. Wenn man die Buchstaben von Ketura einzeln schüttelt, Ketura, und anders ordnet, Ketura, dann kommt Kreatur raus. Und er sagt, das war die kreatürliche Linie. Und von der kreatürlichen Linie kann man auch nichts mehr an Segenswirkungen sagen. Die Sarah war es, die das im Leben Abrahams mit bewirkte. Das Zweite, eine Gabe Gottes. In unserer Trauordnung werden ja die Brautleute immer gefragt, und das geht weit über die Frage beim Standesbeamten hinaus, ob sie diesen Schoss oder wie er heißt, Evelyn, nun als Gabe Gottes ehren und lieben. Da Das klingt für unsere jungen Leute natürlich sicher immer etwas pathetisch. Nun sagen sie, Gabe Gottes, was ist denn das, Gabe Gottes? Man hat sich doch eben so angesehen, in die Augen geblickt, geliebt, sich geschätzt. Das ist kein Spruch. Nur wenn ich den anderen so nehmen kann als Leihgabe Gottes, übrigens auch die Kinder, die uns anvertraut sind, die unser Haus wieder verlassen, sind ja nur Leihgabe Gottes, die ihren eigenen Weg gehen, über die wir nicht verfügen, auch über einen Ehegatten verfügen wir nicht. Das ist nicht unser Besitz. Mit ihren Schuhen können sie machen, was sie wollen, mit ihrem Kugelschreiber und sonst was, ihr Auto können sie kaputt machen, aber das andere ist Leihgabe Gottes, anvertraut für eine bestimmte Zeit des Lebens. Und wir sehen das ja oft so, dass wir das betrachten, Mensch, was ist der andere mir? Nein, denken Sie mal drüber nach, was will mir Gott in diesem Menschen geben? Und ganz bewusst gibt er uns etwas, was von uns sehr verschieden ist. Wenn sich Ehepaare reiben aneinander, dann haben sie die Gaben nie begriffen. Gott will uns auch einengen, Gott will uns Fremdes in den Weg legen. Und wir sollten überhaupt merken, dass wir ohne den anderen in der Ehe nur noch 5% sind und nicht 50%. Wir sind nur noch ein Teil, weil das Wesen unserer Persönlichkeit im Teilen mit dem anderen sich erst zur Erfüllung bringen lässt. Wir sind erst in der Gemeinschaft etwas und nicht allein. Die Sarah lässt sich nicht trennen von ihrem Abraham. Sie waren miteinander ein Stück dieser Lebensführung. Wir sehen das auch völlig falsch, wenn wir immer wieder meinen, dass so der andere kann ja froh sein, dass er mich bekommen hat. Oder vielleicht denkt man, ich bringe etwas ein mit meinen Gaben. Gott kann uns ja auch zusammenfügen, dass wir Lasten miteinander tragen, dass wir einander helfen, und gerade die Entfaltung der Gemeinschaft wird erst sichtbar in der Liebe, wo man einander braucht. Und auf einmal verstehen wir wieder in einer individualistischen Zeit, wo jeder nur sein Ich sieht und wo jeder sich emanzipieren will, auf sein Ich zurückziehen will, und ich bin doch ich, dass man plötzlich merkt, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn ich eines Tages wieder als Witwer oder Witwe allein, dass ich bin. Ich kann es doch gar nicht mehr. Ich war doch so gebunden an den anderen. Wir haben ja so viel miteinander geredet, so viel Gemeinschaft miteinander gehabt. Auch im Glauben, wenn wir miteinander gebetet haben, miteinander Bibel gelesen haben, Lieder gesungen haben. Wir waren doch ein Fleisch geworden. Das meint ja viel mehr als nur Gemeinschaft des Lebens. Das meint doch das gemeinsame Denken, Fühlen, Empfinden und Raten und Planen. Die jüdische Weisheit sagt von Abraham und Sarah, solange Sarah lebte, schwebte die Wolke der Gottesgegenwart über dem Haus Abrahams. Als Sarah starb, wich diese Wolke, und als Rebekka kam, war sie wieder da. Die Rebekka-Geschichte, die wir jetzt in unserer Reihe leider nicht mehr bedenken, die zeigt ja, wie das Abraham wichtig war, dass er für seinen Isaak die richtige Frau findet. Und es kommt einem vor, wie wenn man Navigation im Nebel machen will. Wie will ich denn den richtigen Menschen finden? Er schickt seinen Knecht fort. Das ist das Schwierigste, was man sich denken kann, dass man für sein Schiff eine Frau besorgen soll. So muss dieser Eliezer ins fremde Land gehen und eine Frau für den Isaak besorgen. Und er kann das nur betend tun. Ich wüsste sonst nicht, wie man hier durch diesen Nebel durchkommen könnte, wenn man nicht Gott bitten dürfte, du weißt, was recht ist. Du musst mich führen, auch in dieser wichtigen Frage, in dieser wichtigen Entscheidung. Was heißt eigentlich der Name Sarah? Sarah heißt Fürstin. Sarah heißt Fürstin. Sie war eine Frau mit einer großen Ausstrahlung, nicht über ihre Kinder. Tun Sie den Gedanken weg. Sie war als Glaubensfrau eine Fürstin über viele. Aber jetzt noch zur Klärung, damit nicht ein Missverständnis aufkommt. Schon die Schriftlesung hat es ein wenig korrigiert. Es soll nie einer denken, er wäre als Single, als Alleinstehender in irgendeinem Stück weniger wert als ein Ehepaar. Horchen Sie sich mal um bei Ehepaaren, dann werden Sie häufig hören, ich hätte nicht heiraten sollen, wenn ich Gott gehorsam gewesen wäre. Und die bereuen es oft schwer. Man muss seine Lebensführung finden. Man muss wissen, wo braucht mich Gott? Und wie hat er mir meinen Lebensweg zugemessen? Das ist in der Bibel völlig klar. In der Ausstrahlung und der Bedeutung hat das überhaupt keinen Wert. Ich muss in die Berufung Gottes hineinfinden. Und dann muss ich merken, auch als Single hat Gott für mich das bereit, dass ich in der Gemeinschaft lebe. Keiner muss solo leben, sondern es gibt wunderbare Gemeinschaften, anders als die Ehe. Selbst die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter, die Ruth und die Naemi, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Das wollen als Brautleute zur Hochzeit, das heißt, passt doch nicht, das ist doch zur Schwiegermutter geschworen. Das haben die noch gar nicht gemerkt. Dass man also auch als verwitwete Tochter mit der Schwiegermutter ein so herzinniges Verhältnis haben kann, dass es schöner ist als eine Ehe. Weil man sagt, ich komme erst zur Entfaltung in dieser Gemeinschaft, oder David und Jonathan, ein ganz reines Liebesverhältnis. Deine Liebe ist mir köstlicher gewesen als Frauenliebe. Nicht in der Perversion, wie das heutige beschmutzte Fantasien sehen, sondern in der großen Freude von zwei Männern, die miteinander sich vor Gott verantwortlich wissen und Gott dienen und ihm gehorchen. Gott kann sie brauchen. Jetzt will ich doch noch einen Namen erwähnen, einer Frau, die schon heimgegangen ist, unsere Frau Kurm. Sie wäre ärgerlich gewesen, wenn ich Frau gesagt habe, sie wollte Fräulein Kurm sein bis ins hohe Alter. In diesen Tagen kam eine Anfrage der Anstalt Stetten nach 3 hier von unserer Gemeinde in der Euthanasie umgebrachte geisteskranke Kinder, die in der Hohenheimer Straße 33 lebten. Und ich dachte, schade, die Frau Kurm hätte es gewusst. Wo die umgekommen sind, das Standesamt Stuttgart hat die Auskunft verweigert, Datenschutz, da herrscht noch Ordnung in der Stadt Stuttgart, dass auch das Dritte Reich nicht aufgearbeitet werden kann. Aber ich habe nach der Frau Kurm Heimweh gehabt und bin daran erinnert worden, was hat diese Frau in ihrem Alleinsein gewirkt für viele? Wie hat sie ihr Wesen gefunden im Dienst an anderen? Und wenn man sie gefragt hat, ob das nicht schwer war, dann hätte sie gelacht und gesagt, das war doch viel schöner, was Gott für mich bereit hatte. Es geht nicht darum, dass ich das eine gegen das andere ausspiele, sondern dass ich den Ruf Gottes entdecke und merke, Gott hat Menschen mir zur Seite, eine Gabe, eine Leihgabe, die von ihm kommt. Bis der Tod euch scheidet, das ist der letzte Punkt. Wenn Gott Menschen zusammenführt, haben wir gesprochen, und dann die Gabe Gottes und nur noch, bis der Tod uns scheidet. Die Sarah stirbt. Und das tut weh, dass auch ein Abraham weint, ist nicht eine Frage der Sentimentalität und des Gemüts, sondern das mag uns trösten, dass man das darf. Das ist ein Schmerz und eine Wunde, die nie mehr heilt. Übrigens gibt es in der Bibel keine perfekten Ehen. Es waren alles problematische Ehen, aber es waren Dienstgemeinschaften von Gott gestiftet. Und da weint ein Abraham schwer, weil er nun seine Frau verloren hat. Und warum ist ihm das jetzt so wichtig mit dem Grab? Also ich meine, immer wieder für uns sollten die Grabstätten nicht das Wichtigste sein. Das war bei Abraham anders. Wir wissen doch unsere Lieben daheim beim Herrn, in der Ewigkeit. Und da sind die Grabstätten eigentlich nur letzte Erinnerungsstätten der Liebe. Bei Abraham war das anders. Diese Sarah war ja durch Jahrzehnte der Anfechtung und des Zweifels gegangen. Und er will es ihr noch auf das Grab hin sagen, du im verheißenen Land darfst du ruhen. Es war ein Stück der Bestätigung ihres Glaubens. So wie man möchte, dass man einem noch den liebsten Dienst tut. Und darum ist der Abraham bereit, jeden Preis zu zahlen. Ja, das ist wirklich ein Geldschacher, wie bei Erdölproduzenten, wie es am Golf so üblich zugeht. Aber der Abraham macht da einfach mit und er knappst da nicht um ein paar Pfennige herum und er versucht da nicht lang zu handeln. Sie wissen doch selbst aus Ihren Erfahrungen, Sie haben doch Ihre Olivenholzkamele auf die Hälfte selbst runtergehandelt. Das hätten Abraham sicher auch noch hingebracht, dass er es um 200 Schekel bekommen hätte. Er will's ja gar nicht. Ihm geht's doch bloß darum, seine Frau in das verheißene Land zu legen. Er wartete auf eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Und diese Beerdigung seiner Frau Sarah, das war für ihn auch ein Stück, jetzt habe ich einen Brückenkopf drüben in der Ewigkeit. Das ist schön, dass wir bei allen Tränen wissen, wir brauchen nicht weinen wie die, die keine Hoffnung haben. Wir dürfen weinen, aber wir sind doch voll großer Zuversicht. Und darum steht eine Kleinigkeit noch da, die man beachten muss bei Abraham. Es steht kein Wort von den Klageweibern da. Das war ja damals im Orient üblich. Wir finden das noch beim Jüngling zu Nein, der im Stadttor herausgetragen wird im Neuen Testament, dass da überall diese klagenden Scharen waren. Wir finden es noch in der Apostelgeschichte oder bei der Tochter des Jairus, diese Klageweiber. Abraham hat keine Klageweiber bestellt. Er macht einen deutlichen Unterschied und sagt, ich möchte anders beerdigen als die heidnischen Zeitgenossen. Bei mir soll die Ewigkeit herüberleuchten, soll der Trost des Glaubens sichtbar werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und bringen ihre Garben. Es ist ein erfülltes Leben, ein Leben, das zum Ende kam und das etwas bewirkt hat. Wissen Sie, wir Christen sind doch reiche Leute. Auch wenn eine solche Lebensgemeinschaft auseinandergerissen wird. Und Liebe kann ja nie anders gehen als bis zum Tod. Eine Liebe, die kündbar ist, ist nie Liebe gewesen. Da wissen wir, es geht hinüber zum neuen Leben, zu neuen Aufgaben, zu neuen Diensten. Es ist nur ein kurzer Schritt über die Schwelle hinüber. Und darum ist das auch, so schwer das ist für die Zurückbleibenden, doch nicht der letzte Schmerz. Sondern man freut sich doch schon auf das Kommende. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Jetzt achten Sie noch einmal, was da steht in Kapitel 23, wo es von den Tränen von Abraham heißt, dass er sie beklagte und beweinte, kam Abraham, danach stand er auf. Das können Glaubende, auch die unter uns, die heute schwer vom Schmerz gezeichnet sind, aufstehen und sagen, ich möchte die Zeit noch nutzen, die Gott mir hier gibt. Wenn er noch Aufgaben für mich hat, es kommt mir beides hart an, sagt Paulus einmal im Philipperbrief. Ich wollte lieber daheim sein, schon in der Ewigkeit, das kann manchmal eine Sehnsucht sein. Aber wenn ich hier noch Frucht bringen kann, dann will ich diesen Dienst treu tun. Man darf nicht stehen bleiben, nicht sitzen bleiben in der Trauer, man muss aufstehen. Amen.